NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. März 1966. Die katholische Kirche lockert die Bestimmungen über sogenannte Mischehen.
Es jubelt die Mutterkirche, weil durch besondere Gnade der göttlichen Vorsehung dieser hochersehnte Tag angebrochen ist, an dem hier am Grabe des heiligen Petrus das zweite Vatikanische Ökumenische Konzil seinen Anfang nimmt.
Es war ein Zeichen des Aufbruchs. Von Reformern herbeigesehnt, hatte Papst Johannes der 23. im Oktober 1962 das Zweite Vatikanische Konzil einberufen. Gesucht der Weg raus aus der Verkrustung, ein Ende der Entfremdung zwischen Kurie und Gesellschaft. Der Religionssoziologe Professor Karl Gabriel von der Universität Münster.
Das Wichtigste war, dass man sich sozusagen neu überhaupt auf diese Welt einlassen wollte. Man musste beginnen vom eigenen Triumphalismus, wie von dem Gefühl, immer unterlegen zu sein gegenüber der modernen Welt. Und davon musste man sich verabschieden.
Alles kam auf den Prüfstand. Glaubens- und Gewissensfreiheit, das Verhältnis zu den anderen Religionen. Eine zentrale Frage dabei, wie hält es die Amtskirche mit der Ehe in Zeiten konkurrierender Konfessionen? Der Streit um die sogenannte Mischehe entzweite Familien, zerstörte Beziehungen. Hier wurde die Spaltung der Kirche auf dem Rücken der Gläubigen ausgetragen. Und dies mit unnachgiebiger Wucht.
Der Ausgangspunkt vor dem Zweiten Vatikanum war ja der Codex Juris Canonici von 1917, in dem es geheißen hatte, dass die Kirche überall aufs Schärfste verbietet, dass Ehen eingegangen werden zwischen getauften Personen, von denen die eine katholisch und die andere nicht katholisch ist. Und es stand der starke Satz darin, wenn die Gefahr des Glaubensabfalls für den katholischen Teil besteht, dann ist eine solche Ehe auch durch göttliches Gesetz verboten.
Sagt Professor Klaus Lüdecke, katholischer Kirchenrechtler aus Münster. Wer sich als Katholik von einem evangelischen Pfarrer trauen ließ, wurde exkommuniziert. Diese Ehen galten als nicht geschlossen, Kinder aus dieser Beziehung als unehelich. Für die rund 1 Million Mischehen in der Bundesrepublik war das zu Beginn der 1960er Jahre immer noch ein bewegender Konflikt.
In all den Kreisen, die ihre Ehe als religiöse Institution verstehen wollten, seien sie evangelisch, seien sie katholisch gewesen, ist die konfessionsverschiedene Ehe und der rechtliche Umgang damit ein Stachel im Fleisch geblieben.
Aber das Konzil fand keine abschließende Einigung zu den konfessionsübergreifenden Ehen und verwies die offenen Fragen an den Nachfolger von Johannes dem 23., an Papst Paul den 6. Der veröffentlichte dann am 18. März 1966, heute vor 50 Jahren, die lang erwartete neue Instruktion über die Mischehen.
Die Instruktion von 1966 ist eine Spätfrucht des Zweiten Vatikanischen Konzils, insofern als Papst Paul VI. Damit eine Anregung des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen hat, nämlich die Bedingungen für die Eingehung einer Mischehe zu erleichtern und stärker Rücksicht zu nehmen auf die Gewissenslage des nicht-katholischen Partners.
Aber war das gelungen? Joachim Beckmann, damals Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, gab sich diplomatisch und stellte erst einmal die Fortschritte heraus.
In dieser Erklärung des Papstes sind Elemente darin, für die wir dankbar sind. Dieses Vergehen gegen das kanonische Recht wird nicht mehr bestraft.
Der katholische Partner konnte sich von einem evangelischen Pfarrer trauen lassen, ohne automatisch exkommuniziert zu werden. Der nicht-katholische Partner wurde von der schriftlichen Verpflichtung entbunden, Kinder im katholischen Glauben zu erziehen. Aber allein gültig blieb weiterhin die katholische Trauung. Evangelische Pfarrer waren bei der Zeremonie allenfalls geduldet und durften einen Segen und Glückwünsche überbringen. Das war der evangelischen Kirche zu wenig. Joachim Beckmann.
Von hier aus kann man verstehen, dass vielleicht die evangelische Kirche sagen wird, an diesem Zusammenwirken liegt uns nichts, das können wir auch gar nicht für gut halten.
Dabei gab es auf der katholischen Seite Vorschläge, die den Konflikt hätten entschärfen können. Der junge Tübinger Professor Hans Küng gab in einem Spiegelgespräch 1966 zu Protokoll:
Ich halte für notwendig die Anerkennung der Gültigkeit der Mischehen, die in nicht-katholischen Kirchen geschlossen wurden, und die Entscheidung über die christliche Taufe und Erziehung der Kinder entsprechend dem verantwortlichen Gewissensentscheid der Eltern. Im Normalfall dürfte dies zu der guten Lösung führen, dass der religiös tiefer begründete Partner bezüglich der Taufe und der Erziehung der Kinder den Ausschlag geben könnte. Das wäre eine Lösung, die auch das Gewissen des evangelischen Partners respektierte.
Aber so weit wagte sich die Instruktion nicht vor. Auch Klaus Lüdecke räumt ein:
Die Instruktion ist ein Schritt hin auf eine größere ökumenische Öffnung des Bereichs Mischehe seitens der katholischen Kirche. Aber es ist ein kleiner Schritt. Ein gleichberechtigter Respekt vor der Gewissensentscheidung des evangelischen Teils ist hier noch nicht vorgesehen.
Es lag eine historische Hypothek über dem Konflikt. Denn seit 4 Jahrhunderten trennte ein unvereinbares Eheverständnis Protestanten und Katholiken.
Also das Spezifische an der katholischen Ehelehre ist, dass sie die Ehe als ein Sakrament versteht. Das ist eine Festlegung, die letztlich das Trienter Konzil 1563 getroffen hat, was umstritten gewesen ist. Aber auf diese Tatsache, dass die Ehe zwischen Getauften Sakrament sei, stützt die Kirche ihre Vollmacht über die Ehe und ihre Regelungsmacht.
Die Ehe war demnach heilig, unverletzlich, ein Zeichen Gottes.
Im Protestantismus ist das von Anfang an anders gewesen. Für Luther war die Ehe ja der gesellschaftliche Baustein par excellence,
sagt Monika Wienfort, Historikerin an der Universität Wuppertal. Der Wittenberger Reformator war überzeugt:
Die Ehe ist ein äußerlich weltlich Ding, wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Obrigkeit unterworfen.
Dieser Gegensatz blieb erst einmal folgenlos. Landesgrenzen im zersplitterten Deutschen Reich markierten auch Grenzen des Glaubens. Konfessionell gemischte Ehen gab es so gut wie nie. Das änderte sich mit dem Aufstieg Preußens. Der protestantische Staat begünstigte im allgemeinen Landrecht von 1794 die Konfession der Mehrheit und setzte die katholische Kirche unter Druck.
Er hat dann zum Beispiel vorgeschrieben, wie die Kindererziehung zu laufen habe in einer solchen konfessionsverschiedenen Ehe. Und dass eine Ehe, die vor der Kirche geschlossen worden ist, vom Staat nur anerkannt würde, wenn die entsprechenden Garantien für die Kindererziehung nicht im katholischen, sondern im protestantischen Sinne gewährleistet wäre. Also es hat da einige Mittel gegeben, um von oben herab die Konfessionsprobleme zuzuspitzen.
Von nun an entluden sich die konfessionellen Gegensätze ungebremst. Spätestens, wenn es um die Frage der Kindererziehung in Mischehen ging.
Also beide Kirchen erwarteten von ihren jeweiligen Angehörigen, dass sie in der konfessionsverschiedenen Ehe ihren Glauben, nicht nur Taufe und Christsein, sondern auch ihre Konfession weitergeben. Das ist durch die katholische Kirche mit stärkerer Härte verfochten worden.
Einen Höhepunkt erreichte der Konflikt nach der Deutschen Reichseinigung 1871. Bismarck entfachte den sogenannten Kulturkampf, mit dem er alle Katholiken als von Rom gesteuerte Reichsfeinde abstempelte. Ein schwerer Schlag war dabei 1874 die Einführung der Zivilehe.
Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu bestimmten Register.
Das Gesetz beendete das jahrhundertealte kirchliche Vorrecht der Eheschließung.
Was in der katholischen Doktrin lange Zeit als ein Übergriff des Staates in das göttliche Recht der Kirche interpretiert worden ist.
Die konfessionelle Kluft blieb, auch als Bismarck den Kulturkampf beendete. Beide Konfessionen schenkten sich nichts, wenn es um die Ablehnung des Ja-Wortes vor fremdem Altar ging.
Es ist der Stachel im Fleisch der Konfessionen.
Lieber evangelischer Christ, hüte dich vor der Mischehe.
Das ist die Fackel der Zwietracht.
Und immer mehr Menschen litten unter dieser unversöhnlichen Spaltung. Denn die Industrialisierung hatte die ländlichen Milieus mit ihren einheitlichen Konfessionen geschwächt.
Die Zahl von Mischehen hat sicherlich dadurch zugenommen, dass die Lebenswelt der Menschen sich verändert hat, von der agrarischen Gesellschaft hin zur industriellen Gesellschaft, was ganz andere Begegnungen miteinander nach sich gezogen hat und ganz andere Beweglichkeit auch im Lande.
Die Städte waren für die religiösen Wortführer folglich Schmelztiegel der Verführung. So warnte eine katholische Zeitung ausdrücklich vor dem Ruhrgebiet.
In Fabriken und Werkstätten bilden Fluchen, Lästerungen und unzüchtige Reden die tägliche Unterhaltung. Die katholischen Jünglinge lassen bald ab vom Kirchenbesuch. Sie lassen sich leicht ein in eine Bekanntschaft mit einer protestantischen Person Und viel kostet es nicht, die protestantische Erziehung der Kinder zuzugeben.
Aber auch die evangelische Seite polemisierte nach Kräften gegen die konfessionsübergreifende Heirat. Aus einer 1885 erschienenen Broschüre gegen die Mischehe:
Ich sage dir, gehst du eine gemischte Ehe ein, musst du dich auf ein Leben in Kampf und Streit gefasst machen. Es haben mir Männer und Frauen, Protestanten und Katholiken offen bekannt. Wenn wir es nochmal zu tun hätten, wir würden eine gemischte Ehe nicht mehr eingehen.
Nichts deutete zur Jahrhundertwende auf eine Entspannung hin. Das konfessionsverschiedene Paar, das kirchlich heiraten wollte, saß in der Falle der theologischen Spaltung.
Also eine große Distanz zwischen den Konfessionen hat es gegeben und entsprechend natürlich auch in den Familien Widerspruch gegen mögliche konfessionsverschiedene Ehen, gegen die Idee, dass man sich einen Partner sucht, der nicht der eigenen Kirche angehört.
Das zog sich auch noch durch die Zeit der Weimarer Republik.
Das Verständnis der Konfessionen füreinander war gering. Die soziale Bedeutung der Konfessionszugehörigkeit auch erheblich, zumal es ja auch ein Gefälle gegeben hat vom intellektuellen Niveau her zwischen Katholiken und Protestanten, die letztere mehr die intellektuelle Schicht in Deutschland repräsentiert haben.
Katholiken und Protestanten gründeten ihre eigenen Sportverbände, die konfessionell gebundenen politischen Parteien mieden die Zusammenarbeit. Es gab Pläne, Siedlungsgebiete für die jeweiligen Gläubigen zu erschließen. Der renommierte katholische Theologe Oswald Nell Breuning schrieb 1931:
Vor der gefürchteten Überfremdung durch Mischehen bewahrt sich die Gemeinschaftssiedlung selbst. Ja, katholische Gemeinschaftssiedlungen in Stadt und Land sind das große Heilmittel gegen Mischehen.
Mit der nationalsozialistischen Herrschaft löste der völkische Rassenwahn die konfessionelle Konfrontation ab.
Der Begriff Mischehe gilt nur noch als Bezeichnung einer Ehe zwischen Personen, die unterschiedlichen Rassen angehören. Nicht dagegen zur Bezeichnung einer Ehe von Personen, deren religiöses Bekenntnis unterschiedlich ist.
Verfügte das Reichsinnenministerium. Erst nach Kriegsende stand die Mischehe wieder für den konfessionellen Konflikt. Klaus Lüdecke erinnert sich:
Ich kann aus meiner eigenen Jugendzeit sagen, dass die Pfarrfeste am Sonntagabend gehalten wurden und dass wir die Lachs immer Mischehenverhütungsbälle genannt haben, weil das dazu diente, dass die pfarrliche Jugend sich kennenlernte, miteinander tanzte und dann möglicherweise auch ihre Ehepartner in diesem Kreise suchte.
Aber langsam änderte sich die Stimmung. Ab Mitte der 60er Jahre verlor die Ehe ihren Status als selbstverständliches Lebensmodell. Der soziale Wandel verlangte auch von den Kirchen eine Neuorientierung. War die Instruktion von 1966 noch ein eher zaghafter Versuch, ging Papst Paul VI. 4 Jahre später in einem apostolischen Schreiben einige Schritte weiter.
Diese Neuregelung von 1970 bedeutete dann, dass beiden Partnern das kirchliche Eheverständnis nahezubringen ist, dass der katholische Teil versprechen musste, das, was ihm möglich ist, zu tun, um die katholische Kindererziehung zu erreichen, und dass der evangelische Teil darüber informiert werden musste. Damit war also klargestellt, dass wenn in einer Ehe sich die katholische Kindererziehung nicht durchsetzen lässt, der katholische Teil keine Sanktionen mehr zu erwarten hatte und der Anspruch des evangelischen Teils, sein Gewissen zu realisieren, durchaus Respekt fand.
Seitdem ist die Bindung an die Kirchen schwächer geworden. Kaum jemand nimmt Anstoß an einer sogenannten Mischehe, aber konfessionsverschiedene Partner, die in ihrem Glauben heiraten wollen, müssen sich immer noch mit dem religiösen Zwiespalt arrangieren.
Ich bin evangelisch getauft und mein derzeitiger Freund ist wirklich sehr katholisch erzogen, erzkatholisch würde ich fast sagen. Und ich hatte immer den Traum, dass meine beste Freundin uns mal trauen kann, weil sie evangelische Pfarrerin ist. Und wenn ich mich jetzt dazu entschließe, meinen Freund zu heiraten, der sehr katholisch ist, dann wäre das schon ein Problem.
Aber 50 Jahre nach der Instruktion haben sich die christlichen Kirchen aufeinander zubewegt. Es gibt bereits Angebote für das konfessionsübergreifende Jawort vor dem Altar.
Ich könnte mir eigentlich auch ganz gut eine ökumenische Hochzeit vorstellen, also mit einem katholischen Priester und einem evangelischen Pfarrer. Das wäre für mich durchaus eine denkbare Lösung.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Lockerung der Bestimmungen über sogenannte Mischehen durch die katholische Kirche heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.